Ja, ich habe mein Zeichen bekommen, wir sind live. Bis auf ein paar Kleinigkeiten läuft jetzt die Technik. Ich möchte mich an dieser Stelle auch bei den Geschwistern, die hier im Gemeindehaus sitzen, im Namen der Technik mal ganz offiziell entschuldigen, obwohl sie nichts dafür können. Aber auch bei all denen, die uns zugeschaltet worden sind über den Livestream. Manchmal gibt es technische Verzögerungen, nennen wir das mal. Aber nichts von dem soll uns abhalten in aller Ruhe. Diesen Abend heute miteinander genießen. Insofern möchte ich alle ganz herzlich begrüßen zu unserem zweiten Ethikseminarabend, zweiter Mittwoch in Folge. Und wir wollen heute über die Thematik Empfängnisverhütung, pränatale Diagnostik, aber auch eben mit einem Exkurs Gebrauch der Antibabypille darüber nachdenken. Bevor ich in den Themenbereich einsteige, möchte ich uns zwei Bibelstellen lesen heute Abend. Darüber bin ich heute Nachmittag in besonderer Weise gestoßen. Ich habe wirklich danach gesucht, nach einigen Stellen, die es einfach nochmal klar machen. Wie sind wir in den Augen Gottes? Wie wunderbar hat Gott uns geschaffen? Und ich lese im Psalm 119, den 73. Vers, da heißt es, deine Hände haben mich gemacht und bereitet. Gib mir Einsicht, damit ich deine Gebote lerne. Eine wunderbare Erkenntnis hier an dieser Stelle, nicht Gott hat uns gemacht und jetzt sagt der Schreiber, lass mich das erkennen, lass mich daraus lernen. Und dann heißt es im Psalm 104, der 34. Vers, möge mein Nachsinnen ihm wohlgefällig sein oder wohlgefallen. Auch hier wiederum so unser Denken, unser Wissen, unsere Erkenntnis soll Gott wohlgefällig sein. Und genau darum geht es heute Abend, mir in besonderer Weise auch bei diesem zweiten Ethikseminar. Wir wollen nicht mit irgendeinem Wissen pochen in gewisser Weise, haben wir gar nicht. Darum geht es mir überhaupt nicht. Sondern wir wollen hineinschauen in die Bibel, wir wollen hineinschauen in die Thematik und wir wollen schauen, was können wir aus diesem Thema lernen. Möge Gott uns einfach dort genug Weisheit geben, wie auch am Anfang, letzten Mittwoch, wir bereits das so aus Jakobus 1, Vers 5 gelesen haben. Wem es an Weisheit mangelt, der bitte bei Gott. Gott gebe uns und möchte uns viel Weisheit geben. In diesem Sinne möchten wir lernen, was Gott uns sagt. Wir wollen nachsinnen, wie es Gott gefällt und so diesen Abend beginnen. Ich möchte gerne mit uns zusammen beten, diesen Abend unter den Segen Gottes stellen. Die hier sind, bitte ich einmal aufzustehen und die anderen stille werden und dann bete ich gerne mit uns. Unser Vater im Himmel, wir sind dir dankbar für deine Gegenwart heute Abend. Dankbar dafür, dass wir dein Wort haben und in deinem Wort können wir wissen, Herr, dass du uns bereitet hast. Du hast uns wunderbar gebildet, geformt, Herr. Und das Wissen darüber ist eins, aber damit richtig umzugehen, mit all dem Wissen und korrekt leben in deinem Sinne, das erwünschen wir uns. Und deswegen sind wir hier zusammen und wollen lernen, was die Bibel über eine Ethik spricht, die konform mit deinem Wort ist. Und wir bitten dich, Herr, um Erkenntnis, wir bitten dich um offene Herzen, wir bitten dich um deine Gegenwart. Danke, Herr, dass die Technik funktioniert. Diese wollen wir gerne nutzen und einsetzen. Und so wollen wir diesen Abend unter deinem Segen erleben. Amen. Wir dürfen uns setzen, die hier sind. Ja, und so wollen wir heute Abend mit einigen kurzen Wiederholungen, ich werde ab und zu mal nach hinten schauen, weil der Monitor hier vorne nicht funktioniert, aber ist nicht schlimm, wir werden das alles schon sehen. Wir haben letztes Mal, um uns kurz mitzunehmen, über die Grundlagen gesprochen. Es gibt einige Grundlagen, auf der dann ethische Fragen in der Ehe und Familie aufgebaut sind. Die ganze Sexualethik ist ein ganz wichtiger Bereich. Dann haben wir gesehen, es gibt einen bestimmten Kreislauf, will ich das mal nennen. Da ist die Ehe als Vorschatten des Ewigen. Dann kommt die Erziehung, nicht die Anweisung an die erwachsen werdenden Kindern, Ehevorbereitung, die reine Sexualität und wieder eine neue Ehe. Und in diesem Kreislauf bewegen wir uns mit ganz vielen Fragen. Wir sind nicht bei der Erziehung, wir sind nicht bei anderen Thematiken, wir sind also hier in diesem Kreis der Ehe. Und in diesem Unterbereich der Ethik wollen wir schauen, dass wir jetzt ganz besonders uns mit der nächsten Thematik beschäftigen, also nicht mehr die Einführungen über die Sexualethik und deren Platz, wo die Sexualität ihren Platz hat, das haben wir alles schon letztes Mal gehabt. Und jetzt gehen wir nahtlos weiter und werden das Thema Empfängnisverhütung durchsprechen. Wir haben schon letztens gesagt, was sagt denn die Bibel zur Empfängnisverhütung? Ja, was sagt sie? Wir haben festgehalten, dass die natürliche Verhütung, so haben wir das auch am Ende einfach mal beschrieben, oder eine Enthaltsamkeit in den fruchtbaren Tagen, kennt die Heilige Schrift, kennt die Bibel. Und die Voraussetzung, dass wir das als Verhütung benennen können, sind zwei wichtige Komponenten, müssen stattfinden, und zwar kein Empfängnis oder Befruchtung eines Eis durch die Samenzelle, dann können wir von einer natürlichen Verhütung reden, wie es in der Bibel auch oft zu finden ist, und keine eingenistete oder kein eingenistete Embryos in der Gebärmutter. Wenn das so ist, dann sprechen wir von einer gewissen natürlichen Verhütung. Und wir werden später das nochmal erklären. Genau, und so weit sind wir also gekommen, dass wir hier gestoppt haben, die legitimierte Empfängnisverhütung der Bibel. Und da wollen wir gemeinsam hineinschauen. Hier müssen wir den Verzicht des Beischlafs in den fruchtbaren Tagen der Frau ansprechen. Und bevor ich jetzt weitergehe, ganz kurz nochmal für alle, die sich jetzt fragen, wie merke ich mir das Ganze? Dieser Unterricht ist konzipiert für Bibelschulen, für Seminare, und es läuft normalerweise so ab, dass ich die Vorlesung halte und die Studenten kriegen einfach ein Skript komplett. Und in der Gemeinde, im Gemeindekontext war es schwierig, deswegen habe ich quasi ein, zwei Tage vor letzten Mittwoch, wie gesagt, da war die Gemeinde intern, wissen ja noch die Beerdigung meiner Mutter nächsten Tag. Es war also ganz viel los und ich habe also versucht, für den Gemeindekontext wenigstens ein paar Folien auf die Schnelle zusammenzustellen. So werden wir am Ende dieser Vorlesung oder Vorträge, kriegen wir dieses Skript auch ausgehändigt, alle, die es wollen. Das heißt, wenn wir uns viele Dinge nicht merken können, ist nicht schlimm, weil es steht nicht alles in den Folien. Es ist anders konzipiert und deswegen gibt es einfach in diesem Skript alles nochmal nachzulesen. Bitte versucht euch das zu merken, kommt einfach mit, seid dabei gedanklich. Ein bisschen was habe ich auf die Folien draufgeschrieben, aber das ist eben nicht Hauptsache. Okay, so jetzt gehen wir in den Unterricht mit hinein oder in diese Vorträge. Eigentlich entspricht das Wort Empfängnisverhütung hier nicht dem Prinzip, was das Wort eigentlich sagt. Wenn wir also von dem Verzicht des Beischlafs in den fruchtbaren Tagen reden. Denn hier verzichtet man auf den Beischlaf in den fruchtbaren Tagen und verhütet nicht die Empfängnis oder die Befruchtung. Und jetzt natürlich kann der eine oder andere sagen, du kannst nicht von Empfängnisverhütung sprechen, wenn, Klartext gesprochen, diese zwei Menschen keinen Sex miteinander haben. Also lass uns mal Folgendes festhalten. Eine von der biblischen Ethik vertretbare Verhütung oder Vorbeugung der Empfängnis gilt Entzug des Beischlafs in den fruchtbaren Tagen. Halten wir es mal so fest. Zudem meinen einige Theologen, dass auch der Schutz vor Berührungen des Samens mit einer Einzelle, zum Beispiel durch den Schutz von Kondomen, ebenso zu den legitimierten Mitteln gehören können, weil die Befruchtung nicht stattfinden kann und weil die eheliche Sexualität von Gott nicht verurteilt, sondern gewollt ist. Also eheliche Sexualität ist gewollt. Und so meinen einige Theologen und Ausleger oder Lehrer, sagen auch, das Nutzen eines Kondoms entspricht dieser Praxis. Dass man eben Samenzelle mit Eizelle nicht in Verbindung bringen kann. Hierbei muss aber sehr genau geprüft werden, ob hinter diesem sogenannten Schutz nicht tatsächlich Egoismus steckt und das Ausleben des Auftrags Gottes zur Vermehrung nicht wahrgenommen wird. Und wir haben in den Einführungen letzten Mittwoch ganz klar gesagt, was ist das Ziel einer Ehe? Ist nicht der Egoismus. Das Ziel einer Ehe ist Vermehrung, sind Kinder. Und wenn das unser Ziel bleibt und wir prüfen das, und das ist eben hier ganz wichtig, bei der Nutzung oder bei dem Einsatz von anderen Mitteln muss geprüft werden, aus welchem Grund setzt man diese Mittel ein. So verstehe ich die Ausleger und auch die Theologen, die hier einfach ganz eindeutig so weit gehen und sagen, das ist nicht schlimm von der Heiligen Schrift her, also die Nutzung von Gnomen. Vermehrung ist also unser Auftrag und das muss immer vordergründig auch in unseren Herzen da sein. Hierbei wünsche ich jedem Zuhörer und Leser, das ist ganz wichtig, die Weisheit Gottes, um das mit Gott zu prüfen, welche Ziele oder Notwendigkeiten hinter dem Nutzen von Gnomen tatsächlich stehen in deinem oder in meinem Leben, also in dem ausgelebten Zustand einer Ehe. In dem Zusammenhang müssten wir kurz über die Sünde Onans sprechen, denn sehr oft wird der Samenerguss Onans für jeden Samenerguss bei Männern als Beispiel genommen und somit immer als Sünde bezeichnet. Es ist wichtig, wir müssen darüber offen reden, ganz gleich wie groß diese Plattformen sind, über die wir, wo wir das ansprechen. Auch der Samenverlust in ehelichem Sex, wenn keine Kinder dabei entstehen, ist ja ein ähnliches Prinzip. Das heißt also, wir müssen genau untersuchen, was passierte da im Alten Testament bei Onan und wie können wir das miteinander verbinden, wenn also der Verlust von Samen gleich als Sünde bezeichnet wird. In 1. Mose 38, ab Vers 8 lesen wir diese Geschichte. Da sprach Juda zu Onan, also zu einem seiner Söhne, der Jüngste im Bunde, komm zu deiner Bruders Weib und vollziehe mit ihr die Pflichtehe, dass du deinem Bruder Samen erwächst, also Nachkommen zeugst. Da aber Onan wusste, dass der Same, also der Nachkomme, nicht sein eigen sein sollte, also es wird nicht sein Kind sein, es wird das Kind seines Bruders heißen, ließ er es, wenn er zu seinem Bruders Weib ging, auf die Erde fallen. Das heißt, er genoss die Sexualität, aber er erfüllte nicht die notwendige Schwagerehe, wie es das Gesetz gefordert hat. Und verderbte es, so heißt es in der Bibel, um seinem Bruder keinen Samen zu zeugen. Da steht der Beweis. Warum hat Onan das getan? Nicht? So, es gefiel aber dem Herrn übel, was er tat. Da tötete er ihn. Das ist ein bisschen alte Übersetzung, gebe ich zu, aber hier kommt es sehr gut zum Vorschein. Also Onan missachtete das Gebot Gottes und sagte, ich werde das Gebot nicht einhalten und werde meinem Bruder kein Nachkommen zeugen. Er nahm zwar die Vorteile gerne in Kauf, nutzte die Sexualität, aber mehr auch nicht. Onans Handlung war ungehorsam, indem er die angeordnete Zeugung eines Nachkommens für seinen Bruder verweigerte. Und somit ist er Gott ungehorsam geworden. Nicht der Ungehorsam gegen Gott war die Sünde und nicht der damit verbundene Samenerguss als solches. Und wir müssen sehr vorsichtig sein, mir keine Worte im Mund umdrehen, sondern ich versuche nur diese Stelle auszulegen. An dieser Stelle war nicht der Samenerguss das Problem, sondern der Ungehorsam Onans. Und wir können das hin und her drehen, wie wir wollen, aber so steht das hier. Natürlich haben wir in der Bibel ganz klar den Hinweis, dass die Männer ihren Samen nicht vergeuden sollen. Also ganz klar, das steht auch da. Und auch das müssen wir immer im Kontext betrachten und sehen. So viel dazu und wir gehen weiter. Hier gilt immer wieder die wichtige Präambel. Kinderplanung und Verhütung müssen jedes gläubige Paar mit Gott und miteinander besprechen und vor Gott eine ehrliche Antwort finden. Wir können nicht pauschal sagen, das ist okay, das ist schlecht, das ist okay, das ist schlecht. Also in diesem Fall müssen wir wirklich im Gebet mit dem Herrn und Gott wird uns eindeutig das Richtige sagen. Wir müssen dort keine Angst haben, dass Gott uns vergisst. Hier spielt auch das Gewissen eine Rolle. Denn Menschen sind unterschiedlich geprägt, empfinden unterschiedlich und es ist durchaus so, dass Gott auch unterschiedliche Wege und Pläne mit Ehepaaren hat. Natürlich kann das sein, er führt andere, manchmal ist das für den einen verständlich und für den anderen unvorstellbar, wie Gott den einen oder den anderen führt. Wir können also nicht eine Schablone nehmen und sagen, das, was er tut, ist das für mich auch in Ordnung. Nein, das sehen wir und lesen auch nicht so. Gebet und Gottvertrauen hat oberste Priorität auch in dieser Frage. Mehret euch ist eine Anordnung Gottes und dem sollen wir uns gerne stellen, wenn wir gesund sind und wenn es geht. Nicht die hübschen Figur meiner Frau steht im Vordergrund. Und so denken vielleicht manche Ehepaare. die nach einer Schwangerschaft ja eventuell anders ausfallen kann. Natürlich ist das der Fall. Natürlich verschenken wir auch unseren Körper, auch oft auch die schöne Figur einer jungen Frau, der Schwangerschaft und somit auch dem Leben unserer Kinder. Viele Frauen haben ganz viele Schwierigkeiten gesundheitlicher Art nach der Geburt von Kindern. Nicht unser Luxus, welchen wir vielleicht nicht mehr haben können, wenn Kinder geboren werden. Nicht das so geliebte Freiheit, könnten wir hier vielleicht sagen, die wir ohne Kinder haben könnten und vielleicht noch einiges mehr. Wenn das in den Vordergrund steht, dann sind wir auf einem ganz anderen Kapitel unterwegs. Da müssen wir gar nicht über Verhütung reden, über ehrlich gemeinte Verhütung und über ehrlich gemeinte Gebete und Planung einer Familie. Denn wenn das im Vordergrund steht, dann hören die Leute mir sowieso zwischen den Zeilen zu. Und das ist gefährlich. Also das oben kurz genannte und vieles mehr ist oft der Egoismus, wenn also alle andere Dinge im Vordergrund stehen. Was Gott will, ist, dass wir uns vermehren und Kinder als Gabe Gottes annehmen, wenn das geht. Fakt ist also, alles, was zur Befruchtung kommt, ich kürze jetzt ab, ist von Gott anzunehmen und soll nicht getötet werden. Das ist immer und bleibt immer Fakt. Alles, was zur Befruchtung kommt, nehmen wir an. Und da wird nicht drüber diskutiert, von der biblischen Ethik her. Und wenn wir mit Gottes Anweisungen es so leben können, dass es nicht zur Befruchtung kommt und Gott ist damit einverstanden, wir nutzen keine Mittel, die Babys abtöten, dann können wir von der biblischen Ethik dort nicht dagegen sagen. Dann können wir vielleicht vieles drehen und wenden, vielleicht auch Dinge anders interpretieren. Aber wenn wir die biblischen Faktoren ausleben, kein Kind töten und es nicht zur Befruchtung kommt, dann ist das von der Bibel her auch nicht Sünde. Also gibt und kennt die Bibel ganz natürlich Verhütungsmethoden. Wir müssen also nur ehrlich sein und auf der Suche sein und gucken, welche sind legitim, welche sind gut, welche sind auch zulässig für ein christliches Ehepaar. Fakt ist also, wie ich sagte, darf nichts abgetötet werden. Allerdings ist aber auch alles, was die Befruchtung abtötet, Sünde, also auch die Befruchtung ab. Und hier werden wir einiges gucken. Und was ist mit den vielen Verhütungsmitteln, die auf dem Markt sind? Auch hier werden wir uns einige anschauen. Was ist möglich? Was ist für Kinder Gottes von der Bibel her vertretbar? Diese Frage ist sehr richtig und auch legitim. Verhütungsmethoden, ich werde einige vorstellen. Wir werden hier doch schnell sehen, dass es in einem kurzen Unterricht, wie heute oder kurzem Seminar, fast gar nicht möglich ist, alle Formen der Verhütungsmethoden zu besprechen. Ich werde das gleich einfach nur einige vorlesen. Wir werden versuchen, das grundsätzliche Prinzip dahinter zu verstehen. Und das ist wichtig. Was steckt hinter einem Verhütungsweg oder einer Methode? Damit wir dann immer auch an andere Methoden sagen können, ist es ethisch vertretbar oder nicht? Und wenn wir es bei 1, 2, 3 gelernt haben, dann wissen wir und können es auf alle anderen Verhütungsmethoden anwenden. Das ist das Prinzip hinter einem Lernen einer biblischen Ethik. Genau. Es geht also um Geburtenkontrolle und darum, selbst zu bestimmen, zu welchem Zeitpunkt ein Ehepaar Kinder bekommt oder nicht. Auf den Punkt gebracht. Das ist die Empfängnisverhütung. Wenn es also passt und wann passt es mir nicht, so überspitzt ausgedrückt. Es ist durchaus nicht verwerflich, wenn wir uns als Christen darüber Gedanken machen, uns auf Kinder einstellen, für Kinder beten, auch eine gewisse, wenn wir es so wollen, auch eine Planung vornehmen, wenn ich das bitte mit diesem Wort so beschreiben darf. Wenn wir uns also als Christen Gedanken machen und diesen Kinderwunsch wachsen lassen, mit dem Ehepartner das durchsprechen, beten und so weiter und so weiter, das letzte Wort hat allerdings immer Gott. Und das müssen wir akzeptieren. Wir können alles anwenden, was wir wollen. Wenn Gott möchte, dass wir ein Kind bekommen, dann wird das so sein. Und wir können andersrum versuchen und nichts tun, aber wenn Gott nicht möchte, dass wir im Augenblick ein Kind bekommen, dann wird das auch nicht stattfinden. Also sowohl als auch wird Gott das Richtige tun, wenn wir ihm ganz uns ausliefern und ihm ganz vertrauen. Menschen haben schon in sehr frühen Zeiten versucht, die Geburtenkontrolle zu übernehmen. So wissen wir, dass das Bidet nicht in der Antike als ein Scheidenspüler genutzt wurde. Das ist nachgewiesen. Nicht, da wurde Geburtenkontrolle schon ganz in frühen Zeiten geübt. Erst Anfang des 20. Jahrhunderts, als die Wasserleitungen verlegt wurden und Möglichkeiten auch nicht gegeben wurden, anders das einzusetzen, wurde das als Unterspülung zur Reinigung des BD genutzt. Aber früher war das eben anders gedacht. Also wir merken, Menschen haben zu vielen, vielen Zeiten zurück immer wieder auch über die sogenannte Geburtenkontrolle nachgedacht. Und als erstes möchte ich uns mal die Zykluskette vorstellen. Eine Zykluskette ist also das Zyklus oder der Zyklus einer Frau ist von Gott gegeben. Nicht? Das kennen die, ich sag mal, im Erwachsenenzustand weiß man, wovon ich rede. Also, dass die Medizin nicht zu allen Zeiten so entwickelt war wie heute, das ist Fakt. Und es vielen Menschen auch war es gar nicht bewusst, dass es einen gewissen Zyklus gibt. So, das war einfach früher vielleicht nicht so erforscht, wie es heute erforscht ist. Aber als zwei Mediziner, sagte ich ja in dieser History letztes Mal, 1930, nicht der Österreicher und der Japaner, zeitgleich die fruchtbaren Tage rund um den weiblichen Eiersprung entdeckten, haben sie nichts Neues geschaffen, überhaupt nicht. Sie haben ja nichts Neues aufgestellt, sie haben nur festgestellt, ah, so hat Gott das gemacht. Und so, da entstand eine sogenannte Zykluskette, auch immer wieder wird das gezeigt, so können wir hier sehen, der Zyklus beginnt. Das ist also so eine kleine Holzkette und in dieser Holzkette sind farblich unterschiedliche Markierungen. Rot bedeutet der Zyklus, die Menstruation beginnt und dann wird sie die klingt aus. Und dann sehen wir, irgendwann beginnt die fruchtbaren Tage und irgendwann sind es hochfruchtbare Tage, dann klingen die wieder ab und dann ist ganz zum Schluss schon rein biologisch gar nicht möglich, dass eine Frau schwanger werden kann. Und so hat man also diese Zykluskette dann geformt, gemacht, entwickelt, wie auch immer. Und an dieser Zykluskette haben viele, viele Jahrzehnte, wie auch immer, die Frauen eine natürliche Geburtenkontrolle gelebt. Ich will nicht sagen die Frauen, die Ehepaare. Die haben also ganz klar hiernach sich orientiert. Als also die fruchtbaren und unfruchtbaren Tage der Frauen mathematisch korrekt bestimmt werden konnten, konnte eine Frau an der Zykluskette sehen, wo sie sich in ihrem Zyklus befindet. Und dieser Gummiring wurde dann immer weiter, sehen wir diesen schwarzen Ring, da, also so soll es darstellen, wurde dann immer jeden Tag immer ein Holzkettchen weitergeschoben. Und dann wusste sie ganz genau, bin ich jetzt in den fruchtbaren Tagen oder nicht. Und dementsprechend konnte man sich auf eine eventuelle Schwangerschaft freuen oder nicht. Man wusste also, aha, jetzt in diesen Tagen kann es soweit sein und das Ehepaar hat sich darauf gefreut. Oder die haben gesagt, aus irgendeinem Grund hat Gott denn klar gemacht, dass es im Augenblick nicht möglich scheint, ein Kind zu bekommen. Dann haben sie also in den fruchtbaren Tagen eben dort den Beischlaf vermieden, um eben nicht schwanger zu werden. Aber auch das bitte nicht aus egoistischen Gründen zu verstehen, sondern ich erkläre nur sachlich diese Kette. Ich stelle nun einige aktuelle Verhütungsmethoden kurz vor und einige davon werde ich später dann einfach anhand einiger Dinge noch mal besser erklären. Also, ich lese jetzt mal einige Sachen vor, dann merken wir, wie viele es gibt. Natürliche Methoden, also es sind klassifiziert, natürliche Verhütungsmethoden, Hormonmessung. Dann Temperaturmethode, man misst die Temperatur, dann diese Zervix-Schleim-Methode, Billings-Methode heißt das, um einfach, da wird die Fruchtbarkeit des Schleims ermessen, ob das so ist oder nicht. Dann die Symptommethode, das ist die Kombination aus Temperatur und Zervix-Schleim-Methode. Man misst die Temperatur und guckt, ob der Schleim fruchtbar ist oder nicht und so weiter. Also es sind rein natürliche Methoden. Kalendermethode, nicht, also da wird dieser Zyklus gemessen. Und auch andere Coitus Interruptus, also die Onan-Methode, nicht natürliche Verhütungsmethoden. Ich nenne sie einfach, ohne sie erstmal zu kommentieren und so weiter und so weiter. Dann gibt es die mechanischen Verhütungsmethoden. Das sind jetzt erst die natürlichen gewesen, wo man keine mechanische Zusätze für die Verhütungsmethoden nimmt. Als zweites mechanische Methoden. Dazu zählen Kondome, Femidom, also die weiblichen Kondome, Diaphragma, nicht die Portio-Kappe, Verhütungsschwamm und Silikonkappe. Ich werde nicht alles detailliert erklären, das reicht, wenn ich es einfach nur vorlese, dann haben wir schon mal was gehört. Und wenn es jemand mehr und detaillierter wissen will, muss er dann weiter studieren. Dann gibt es als nächstes die hormonelle Methode. Also wir haben die natürlichen Methoden, dann mechanische Methoden, wo tatsächlich Stoffe und gewisse Dinge zum Ansatz kommen, also mechanisch. Dann hormonelle Methoden, ist also als erstes die Antibabypille, dann die Minipille, die neue Minipille, so wird das weitergesagt, die Drei-Monats-Pille, ein Vaginalring, Hormonpflaster, Verhütungsstäbchen, Hormonspirale, also das ist die Spirale, die viele einfach nur als Spirale kennen, und die Pille danach. Wir merken also allein an der Auflistung dieses Katalogs, wie reich die Menschen werden an Kreativität, wenn es um die Planung, um die Geburtenkontrolle geht. Ja? Und es geht noch weiter. Es gibt chemische Methoden. Es handelt sich um Spermizide in Form von Salben, Gelen oder Zäpfchen, Schaum oder Sprays, die dann die Frau benutzt oder anwendet, um eben nicht schwanger zu werden. Dann geht die fünfte Art der Methoden, ist die chirurgische Methode, also die nächste Form und auch medizinisch die letzte. Das ist die Sterilisation des Mannes, chirurgischer Eingriff, bei dem die Samenleiter im Hodensack des Mannes durchtrennt werden. Also wirklich ein chirurgischer Eingriff, eine Sterilisation des Mannes, wie man es aus dem Volksmund kennt, oder die Sterilisation der Frau, auch wiederum ein chirurgischer Eingriff, bei dem die Eileiter abgebunden oder durchtrennt werden. Das ist also dann die chirurgische Methode. So haben wir jetzt verschiedene Methoden gehört und mehr gehört. Detaillierter gehe ich dort auch gar nicht drauf ein. Und jetzt wollen wir einige ausgewählte Methoden betrachten und ich habe hier auch aufgeschrieben, welche das sein werden. Wir werden einmal kurz auf das Kondom zu sprechen kommen, die Hormonspirale und die Antibabypille. Das sind so diese Dinge, die im Volksmund am allgemein bekanntesten Verhütungsmethoden sind und so werden wir diese auch anschauen. Also das Kondom hat eine einfache Funktion. Die Spermien werden abgefangen, damit sie nicht zu der Eizelle gelangen und es somit zu keiner Empfängnis kommt und zu keiner Befruchtung. Das hat das Kondom zum Ziel. In diesem Fall soll es zu keiner Embryobildung kommen, das heißt zu keiner Bildung eines Kindes im Mutterleib. Das ist die Idee bei einem Kondom. Also so wird es gewollt, ja? Dass es soll einfach nicht zusammenkommen und es soll keine Befruchtung stattfinden. Das ist die Idee hinter dieser mechanischen Verhütung eines Kondoms. Mehr werde ich dazu gar nicht sagen, es erklärt sich von allein, fertig. Die Hormonspirale, das ist das zweite hier auf der Liste, Hormonspirale hat eine T-Form. Sie wird vom Arzt eingesetzt und enthält das Hormon Levonorgestrel, so heißt dieses Hormon, in einem Zylinderschaft in der Spirale. Und jeden Tag werden ca. 20 bzw. 40 Mikrogramm, sogar noch weniger, abgegeben. Und das Hormon beeinflusst den Schleim in der Gebärmutter. Dieses Hormon, was dort eingesetzt wird, wird jeden Tag eine ganz kleine Portion abgegeben. Und dieses Hormon beeinflusst die Schleimhaut der Gebärmutter und wird dickflüssiger, was den Spermien den Durchgang verhindern soll und die Schleimproduktion wird reduziert. Dieses Hormon, was man dort einsetzt und es wird reduziert, die Spermien durch Durchgang wird reduziert, dass falls doch eine Spermien es schaffen soll und eine Eizelle befruchten, die befruchtete Eizelle sich dann aber nicht in den Schleim einnisten kann und abstirbt. Die Idee hinter einer Spirale, ich erkläre das jetzt mal mit meinen Worten, wir haben das ja auch alle gut verstanden, aber nochmal so, es werden Hormone freigesetzt, erstmal wird es implantiert in die Frau hinein, so, dann werden Hormone freigesetzt, dadurch, zeige ich später, wird der Schleim dickflüssiger, damit die Spermien nicht durchkommen, kommt es aber doch zu einer Einnistung, das heißt, schaffen die Spermien das durch die Gebärmutter, durch die Eileiter und werden befruchtet in dem Eileiter. Und dann geht dieses befruchtete Kind, also das Embryo, wandert dann weiter, kommt bis zur Gebärmutterschleimhaut, aber dort kann es nicht einnisten. Und es kommt zur stillen Abtreibung. Das ist die Idee hinter einer Hormonspirale. Einige haben es gewusst, andere nicht. Für den einen oder den anderen ist, oh Schock, was? Was passiert dort? Habe ich mir nie gedacht oder habe nie nachgefragt? Kann auch sein. Und an der Stelle müssen wir einfach in uns gehen und sagen, ja, wenn ich auch gewisse Dinge nicht gewusst habe, ab heute weiß ich sie und kann vielleicht mit Gebet Dinge ändern. Auch ganz bewusst diese Dinge ändern. Wir gehen weiter und wollen jetzt die dritte Variante uns anschauen, die Antibabypille. Dort bleibe ich etwas länger, weil die allgemeine Tendenz leider auch in Gemeinden dahingehend sich bewegt, dass einige liebevolle Mitgeschwister aus Unwissenheit hormonelle Pillen nutzen, ohne zu wissen, was diese tatsächlich machen oder was da tatsächlich passiert. Und deswegen, weil das eben öfter und öfter passiert, gehe ich ganz speziell und detailliert auch auf dieses Thema ein. Die Wirkung der Pille kann man vierfach mit einigen Wirkungen, die sie erzielen soll, darstellen. Also auf vierfache Art und Weise versuche ich mal. Zum einen die Verhinderung des Eisprungs. Ganz einfach gesagt, sie soll den Eisprung verhindern. Zum zweiten die Verhinderung des Eindringens von Spermien. Also dass die Verhinderung, dass diese Tubenmortalität, dass die Spermien weitergehen, auch das soll hormonell verändert werden, so ähnlich wie bei der Spirale. Drittens die Störung des Eitransports, das heißt, das Ei, wenn es befruchtet ist, kann es sich kaum bewegen, nicht? Das soll die Pille machen. Und die Störung der Implantation, das heißt, die sogenannte Tubenmortalität, was ich gerade sagte, dass sich das Ei nicht einnisten kann. Drittes und viertes, eine vollkommene Vorbereitung der Gebärmutterschleimhaut, das heißt, durch die Gabe der Antibabypille soll die Schleimhaut in der Gebärmutter nicht ganz vorbereitet sein. Das heißt, die ist zwar in dem Modus, dass sie sich vorbereiten, aber durch den Hormonzusatz, der dazu kommt, wird sie nicht gänzlich vorbereitet, sodass sich dieses Baby, das Embryo, dort nicht einnisten kann. Das hat nicht die Nährstoffe, vielleicht vereinfacht gesagt, und die Einnistung findet nicht statt. Also, diese vier Faktoren soll die Pille erreichen. Hier finden wir also mehrere befruchtungsverhindernde Wirkungen in der Antibabypille. Und trotz korrekter Pilleneinnahme können, also die Idee ist ja, eine Verhinderung der Befruchtung. Das ist die Idee hinter der Antibabypille. So wird sie genannt. Nicht? Die haben ja auch andere Bezeichnungen. Es ist eigentlich ein Hormonpräparat. Und die Idee dahinter ist, dass sich ein Ei nicht befruchtet. Als solches. Aber sie hat eben noch andere Wirkungen und wir werden gleich nochmal in einer PowerPoint sehen und vielleicht können wir an der Stelle, würde ich mal bitten, dass jemand von der Technik kommt und mir dabei hilft, hier mal etwas umzustellen. Wir werden also sehen, solange wie das hier gemacht wird, gehe ich ein Stück weiter. Wir werden also gleich kurz zu zweit zu sehen sein, das ist ja auch nicht schlimm. Also, trotz korrekter Pilleneinnahme, und ich möchte bitten, dass die Aufmerksamkeit trotzdem bei mir landet, kommt es vor, können Schwangerschaften auftreten. Also trotz korrekter Einnahme dieser Antibabypille können Schwangerschaften auftreten, und zwar von 0,2 bis 6 Mal bei 100 Frauen im Jahr. Also circa 0,2 bis 6 Mal im Jahr treten trotzdem Schwangerschaften auf, obwohl man korrekt diese Pille einnimmt. Das heißt, es wird zur Befruchtung kommen. Was dann weiter passiert, sehen wir gleich. Und das ist eben dann diese erschwerte Situation, in der wir uns befinden. Und hier möchte ich eine PowerPoint zeigen, die ich vor einiger Zeit, ich weiß gar nicht mehr, wie lange zurück ist, vielleicht in der Vorbereitung damals in der Ethik, für den Ethikunterricht an der Bibelschule, ich weiß es nicht mehr, aber ich habe diese PowerPoint gefunden und werde sie vorstellen. Die habe nicht ich zusammengestellt. Ich schmücke mich nicht mit falschen Blumen. Also, aber ich fand sie so gut, so schön, so erklärend, dass ich sie einfach weiter zeige. Und der Autor ist anonym. Ich weiß nicht, wer das ist, dem würde ich gerne Danke sagen. Aber der möchte es gerne, dass diese Sachen einfach auch weitergehen und auch gezeigt werden. Deswegen tun wir das hier. Und wir wollen jetzt mal gemeinsam schauen, die These, die wir aufstellen, die Antibabypille kann Menschen im Mutterleib töten. Das ist eine These. Die stellen wir jetzt erstmal einfach auf. Und dann wollen wir jetzt gucken, was passiert. Jetzt überlege ich gerade, der springt nicht von Seite zu Seite. Wie, vielleicht so. Ah, wunderbar. So. In diesem Zyklus, und das Bild ist jetzt, wir werden nachher Text, der Text wird uns fehlen. Kann das sein, dass die Größenordnung jetzt verändert worden ist? Kann sein, ne? Ich versuche mal. Okay, ich werde, glaube ich, das so hinbekommen. So? Okay, ich glaube, so ist es gut, ne? Ja, ganz genau, sehr gut. Jetzt haben wir die passende Größe, jetzt sehen wir das auch alle. Auch wenn es nicht ganz so gut lesbar ist, ich versuche, die wichtigsten Dinge uns vorzulesen. Und diese Power, also diese PDF ist auch erhältlich und jeder von uns kann die auch bekommen. Also auch das können wir nachlesen. Also, wir sehen also hier ganz klar die Funktion, die These ist aufgestellt, kann passieren. An keiner Stelle in dieser Kette könnte man sagen, ab hier ist der Mensch kein Mensch mehr. Und im Allgemeinen sind sich alle Wissenschaftler darüber einig. Der Mensch beginnt eigentlich dort, wo Samenzelle und Eizelle zusammenkommen. Und die Wissenschaftler, die wirklich studieren und ganz scharf das untersuchen, werden das auch bestätigen und die Quellen werden es auch später zeigen. Und der Mensch entwickelt sich nicht zum Menschen, sagte Erich Brechschmidt mal, sondern als Mensch. Der wird als Mensch, Gott schafft ihn dort und als Mensch entwickelt er und wächst. Aber der wird nicht zu einem Menschen irgendwann, nicht im 8. Monat, vielleicht mit 12 Jahren, wie es jemand sagt. Ich werde jetzt hier erstmal keine Namen nennen, aber es gibt Menschen, die leben in Deutschland, die sagen, ein Mensch ist lebenswert erst ab ca. 12 Jahren. Bis dahin nicht lebenswert. Also das, diese Dinge aufzustellen, die tun allein schon weh vom Zuhören, aber ich kommentiere das nicht weiter. Embryonenschutzgesetz in § 8 Absatz 1 sagt Folgendes, als Embryo im Sinne dieses Gesetzes gilt bereits die befruchtete, entwicklungsfähige menschliche Eizelle. Also das Embryonenschutzgesetz in Deutschland besagt es sogar, dass diese befruchtete Eizelle bereits als Embryo, als Mensch gilt. Das ist im deutschen Grundgesetz so verankert. Und das ist auch gut, es gibt nämlich eine ganze Menge gute Gesetze auch in diesem Land. Und wir lesen hier, der Umgang mit dem Leben von 1987, zwar ist damit klargestellt, dass der Embryo ab einer Entstehung der Befruchtung der Eizelle menschliches Lebens ist, auch die Konsequenz, dass ihm damit wie jeglichen menschlichen Lebens ein angemessener Schutz gebührt, ist als solche unbestritten. Als Mensch akzeptiert man eine Keimzelle, aber dem den Schutz, also dieser Keimzelle den Schutz zu gewähren wie einem Menschen, da gehen die Meinungen auseinander. Man definiert Begriffe anders, man stellt sie anders dar und wir werden sehen, wie das passiert. Ein bisschen in die Biologie, also vom Eisprung zur Einnistung. Das, was ich vorhin erzählt habe über die Antibabypille, sehen wir jetzt bildlich und wir wollen uns das mal gucken. Schauen wir mal. Also, was passiert im menschlichen, im weiblichen Körper, wenn wir hier eine, oben links, wenn dort ein Eisprung stattfindet, dann geht es erstmal so weiter. Die Wirkmechanismen der Pille folgendermaßen. Also, die Pille soll zwei Dinge verhindern. Also, einmal soll die Pille den Eisprung verhindern und zum anderen soll die Pille das Eindringen von Spermien verhindern. Das heißt, diese Schleimhaut soll ganz dick werden durch die Hormonzugabe, dass die Spermien nicht durch können. Das soll die Pille bewirken. So, zwei befruchtungsverhindernde Wirkungen der Pille sollen stattfinden. Trotz korrekter Pilleneinnahme, wie ich vorhin sagte, hier ist nur noch mal die Quelle, passiert es, dass 0,2 bis 6 Mal bei 100 Frauen im Jahr eine Schwangerschaft stattfindet. Das heißt, die versuchen, diese Mechanismen zu durchbrechen und doch passiert es, dass Frauen schwanger werden können. Beide Mechanismen können versagen. Was passiert dann? Wenn das so ist, kommt es zur Befruchtung. Ein neuer Mensch existiert bereits. Nicht, das steht da unten, diese kleine, das ist jetzt hier, ach, das geht nicht weg. Okay, so, wenn das passiert, und das passiert sehr oft, stellt die Pille für den neuen Menschen zwei tödliche Fallen auf. Die erste Falle ist also dort, dass in dem Transport, in dem Eileiter, wird dieser Tubentransport gehemmt. Das heißt, diese Hormone sollen dafür sorgen, dass jetzt diese befruchtete Zelle oder diese bereits lebende Zelle dort beim Transportieren nicht weiterkommt. Dass sie so eine dicke Schleimhaut hat, dass sie dort einfach stecken bleibt. Das ist das erste Hindernis. Das zweite Hindernis ist die Nidationshemmung, das heißt die Einnistung. Jetzt hat vielleicht diese befruchtete Zelle, dieser kleine Mensch hat es geschafft, durch den Eileiter hindurchzukommen und jetzt will es andocken. Nicht? Die will die Dogging Station finden, der will die Mama finden, der will jetzt ernährt werden, der will jetzt Essen haben, der will wachsen. Aber er findet nicht diese Stelle. Versucht es einmal, zweimal, dreimal und ich weiß nicht wie oft, aber es geht nicht. Diese Schleimhaut ist verändert. Sie ist so verändert hormonell, dass dort keine Einnistung stattfindet. Also der Platz ist weg, der Hafen ist geschlossen. Kein Platz für dich. Weiter. Und an diesen zwei Mechanismen sehen wir, dass eine lautlose Abtreibung hier stattfindet. Nun, es sehen ja nicht alle so. Wir haben das jetzt einfach so mal dargestellt und ich werde es auch erklären. Warte mal, wie kommt das? Als erstes will ich ein paar Belege aus der Politik und das NGO heißt Non-Government Organization, also Nichtregierungsorganisation. Das sind so Firmen, die Präparate herstellen. Und sie sind ja verpflichtet, ihre Medikamente zu beschreiben. Und diese Quellen, die können wir alle nachlesen, sagen Folgendes. Auch wird die Gebärmutterschleimhaut nur ungenügend aufgebaut, sodass sich ein befruchtetes Ei nicht einnisten kann. Das heißt also, das habe nicht ich jetzt erfunden, nicht auch der Autor. Wenn ich damit nicht einverstanden wäre, würde ich es nicht zeigen. Nicht, aber das hat also nicht derjenige, auch nicht ich gesagt, sondern es sagt die Belege der Wissenschaft zeigen es eindeutig. Oder Pro Familie 2012 erklärt das hier, die Gebärmutterschleimhaut wird verändert, sodass sich dort kein befruchtete Eizelle einnisten kann. Also die Belege sagen es eindeutig. Wir sehen hier ganz unterschiedliche Studien, ganz unterschiedliche, auch selbst also die Pharmaindustrie, die Pillen herstellen, schreiben in ihren Beipackzetteln Folgendes, die Gebärmutterschleimhaut wird verändert, sodass sich kein Ei einnistet. So, immer wieder wird es klar gesagt, Einnisten eines befruchteten Ei ist nicht mehr möglich, nicht? Lesen wir hier. Und so könnten wir hier Quelle für Quelle, Angabe für Angabe durchgehen. Und das ist ja auch alles zu sehen und man kann ja diese PDF auch anfordern, sodass wir also hier merken, hier wird nichts versteckt. Und darum geht es auch der Pharmaindustrie und auch der Regierung gar nicht. Sie müssen nämlich die Wahrheit sagen und sie sagen auch die Wahrheit. Die sagen, so ist das. Und so lesen wir hier zum Beispiel auch in medizinischen in Schrembel oder anderen medizinischen Fachbüchern, was passiert bei der Einnahme von Antibabypillen. Also, dass der Transport verlangsamt wird und dass die Schleimhaut so verändert wird, dass sich dieses befruchtete Embryo nicht einnisten kann. So, und jetzt gab es natürlich auch Schwierigkeiten in der Ethik und ich gehe jetzt mal ein bisschen weiter, dass ich jetzt mal etwas lese. Und zwar, ich lese jetzt diese ganzen, das würde viel zu lange dauern und in einer langen Vorlesung, wenn man den ganzen Tag Zeit hat für dieses Fach, dann gehen wir das auch durch und gucken auch und überprüfen mal die eine oder die andere Quelle, aber das machen wir hier nicht. Aber ich komme zu einer Zusammenfassung. Belege aus wissenschaftlichen Veröffentlichungen sagen Folgendes, zusammenfassend. Diese Berechnungen zeigen, dass durch die Einnahme von Ovulationshemmern, also dass diese Hormonpräparate, auch Verluste durch nidationshemmende Effekte vorkommen. Verluste, Verluste kommen einfach vor. Also man verliert etwas. Durch die Einnahme dieser Präparate verliert man was. Diese Verluste werden mit etwa 60.000 Frühabtreibungen pro Jahr für die Bundesrepublik Deutschland zu beziffern sein. Ich meine, 2012 wurde diese PDF hergegeben, wenn ich richtig recherchiert habe. Diese Zahl gilt aber erstens nur bei der Einnahme einer normalen Pille und zweitens auch nur unter der Voraussetzung, dass keine Patientenfehler gemacht werden. Sonst sind es größere Zahlen. Andernfalls erhöht sich die Zahl entsprechend, ne, steht hier auch. Somit ist auch die Zahl der Frühabtreibungen unter der Minipille 13 Mal so groß. Dementsprechend bleibt die Tatsache unberücksichtigt, dass sich die Zahl der Frühabtreibungen erhöht, wenn die Pille um mehr als 12 Stunden verzögert eingenommen wird. Auch dort eine unkorrekte Einnahme der Pille ist eben dann eine umso größere Zahl der Frühabtreibungen oder ganz vergessen wird, zu erschreckender hohe Häufigkeit eines Vergessens der Pille. Also davon ganz zu schweigen, wenn man das vergisst, dann ist es sowieso so. Man nimmt sie später und dann wird durch die veränderte Hormone die Einnistung nicht mehr möglich und dann kommt es zu der stillen Abtreibung. Woher stammt die Ansicht, die Pille ist nicht abtreibend? Woher kommt das? Und lass uns mal diesen Aspekt berücksichtigen, weil manchmal auch Christen sagen, nein, das wurde mir anders gesagt. Man hat mir gesagt, die Pille ist nicht abtreibend und ich wusste es auch nicht anders und deswegen nehmen wir die ja schon so viele Jahre und so und wir denken, das ist okay. Woher kommt dieser Gedanken? So, Umdefinition des Beginns der Schwangerschaft. Das ist also kurz gefasst, man hat den Beginn einer Schwangerschaft umdefiniert. Man hat das anders bezeichnet. So ähnlich wird das ja auch bei der Organspende gemacht. Wann ist der Beginn des Todes, des Eintritts des Todes? Man setzt den um und kann Organe entnehmen, aber das ist jetzt nicht das Thema. Hier lesen wir in der US Department of Health Education von 1963, Abtreibung, so hat man das 63 noch gesagt, sämtliche Maßnahmen, welche die Lebensfähigkeit der Zygote, also dieses Embryos, zu jeder Zeit zwischen dem Augenblick der Befruchtung, das heißt, wenn das Ei aus dem Ei kommt, also bei Einsprung, und in der Einnistung im Eileiter. Ab diesem Augenblick, also nach der Befruchtung, bis, so steht es hier, zwischen Augenblick der Befruchtung und der Beendigung der Geburt beeinträchtigen. Alles, was von der Befruchtung bis zur Geburt diesen Prozess beeinträchtigt, ist Abtreibung. 1963 hat man das noch so gesagt. So, jetzt sehen wir, 1965, eine klitzekleine Änderung, Empfängnis ist die Einnistung einer befruchteten Eizelle. Das heißt, wenn also 63 man gesagt, von der Empfängnis bis zur Geburt, und jetzt definiert man, was Empfängnis bedeutet und setzt Empfängnis einfach mal später. Daher kommt die These und das Verständnis, Pille treibt nicht ab, weil man ja den Beginn einer Schwangerschaft nach später datiert hat. Man sagt, das Beginn des Lebens ist nicht bei dem Empfangen, bei der Empfängnis, sondern es ist erst später, wenn dieses Embryo irgendwie es geschafft hat, sich einzunisten. Ab dann sagen wir erst, jetzt beginnt die Schwangerschaft und jetzt beginnt auch Leben. Und ab jetzt können wir dann auch sagen, es ist eine Abtreibung oder nicht. Und davor, naja, wissen es nicht so genau. So hat es die Wissenschaft oder die Mediziner eben für sich entdeckt oder eben so gesagt. Zitat aus der Fachwelt. Eine Frage wurde einem Direktor einer großen Abtreibungsklinik, später Abtreibungsgegner, ein absoluter Gegner dann später geworden, dem wurde die Frage gestellt, ist die Behauptung, dass menschliches Leben erst mit der Nidation beginnt, das heißt also mit der Einnistung beginnt, mit der Verschmelzung von Ei und Samenzelle und nicht mit der Verschmelzung. Das heißt, die Frage wurde gestellt, stimmt das, dass das Leben erst bei der Einnistung beginnt und nicht bei der Befruchtung? Einfach gesagt. Dann sagt er, menschliches Leben beginnt zweifellos mit der Verschmelzung von Ei und Samenzelle. und der darauf folgenden Teilung des Eis. Der Arzt und der Jurist stehen aber vor dem Problem, dass man bei der normalen Befruchtung mindestens diesen Beginn des Lebens nicht feststellen kann. Bei der normalen Befruchtung. Kein Mensch kann dort reingucken. Aber sie würden es gerne. Man hat sich daher heute dahingehend geeinigt, sich nach dem objektiv feststellbaren Beginn der Schwangerschaft zu orientieren. Das, was der Mensch sehen kann. Danach hat man sich orientiert. Nach dem also objektiv feststellbaren, so. Und das Problem so zu definieren, dass der Beginn der Schwangerschaft nicht des menschlichen Lebens, der Beginn der Schwangerschaft, so definiert man das, mit dem Zeitpunkt der Implantation beginnt, also wenn das in die Gebärmutter eingenistet ist. Mit dieser Definition wird zugleich entschieden, dass es sich bei Methoden, die die Implantation des befruchteten Eis hemmen, nicht um die Abtreibung einer Schwangerschaft handelt. So hat man das Problem umgangen. Wir merken, in der Definition ist alles, nicht wahr? Man versucht, Dinge einfach wörtlich etwas zu ändern und legitimiert einen Weg, der für uns und für mich und für mein Verständnis, und ich kann nur für mich reden, biblisch nicht vertretbar ist. Aber so definiert man das. Und hier lesen wir noch einige andere Zitate aus der Fachwelt, wo ganz klar steht, was das bedeutet. Also das deutsche Embryonschutzgesetz besagt noch einmal, und das schließen wir gleich ab, als Embryo im Sinne dieses Gesetzes gilt bereits die befruchtete, entwicklungsfähige menschliche Eizelle. Das sagt das deutsche Gesetz. So, nach § 1 Absatz 1 Nummer 6 wird derjenige zur Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahre oder Geldstrafe verurteilt, der eine Frau einen Embryo vor Abschluss seines Einnistung in der Gebärmutter entnimmt, um diesen auf eine andere Frau zu übertragen oder ihn für einen nicht seiner Erhaltung dienenden Zweck zu verwenden. Leihmutterschaft ist ja verboten. Ja? So, in Deutschland. Also insofern zumindest noch, muss ich jetzt nochmal nachgucken, wie weit dort die Prozedere laufen. Hier wird das deutsche Embryonschutzgesetz greift ein. Und eigentlich nach diesen beiden Paragraphen könnten wir sagen, die Tötung des Embryos vor der Einnistung durch die Pille ist ein nicht seiner Erhaltung dienender Zweck. Juristisch festgehalten. Verbietet also das Embryonschutzgesetz die Antibabypille? Anscheinend. Denn das steht, wir können es nachlesen. Das sind die Quellen. Und wenn dem so ist, was passiert in der Welt? Es wird trotzdem aufgeschrieben, es wird genommen und es wird gehandelt. Und die dringende Aufruf und die Bitte des Autors, und da schließe ich mich sehr gerne mit ein, ist, diese Information über die abtreibende Wirkung der Pille an ihre unwissenden Anwender weitergeben. Und darum geht es, Menschen liebevoll aufzuklären, mit Menschen zu sagen, bitte bedenke das noch einmal. Wenn du diese Dinge nicht gewusst hast, dann bete noch mal, geh noch mal hin. Und das, was du getan hast, unwissend, dafür wird Gott dich nicht strafen. Aber wenn du diese Dinge weißt, dann ändert die doch. Dann bete um eine Vorgehensweise in der Ehe, die von der Bibel her legitim ist. Bete auch um eine biblisch legitimierte Verhütungsmethode. Bete doch darum. Ja, Lebensumstände können sich verändern. Und manchmal kann ein Ehepaar aus Gesundheitsgründen die Kinder nicht bekommen. Das muss dieses Ehepaar für sich klarstellen. Gott ist immer noch größer, Gott kann auch Gesundheit schenken. Aber hier müssen wir doch nicht auf Methoden zurückgreifen, von denen wir offensichtlich wissen, die sind mit der Bibel nicht konform. Also erleichternde Umstände, wenn man über die Pille diskutiert, liegt noch keine Schwangerschaft vor. Niemand, der die Pille benutzt hat, ohne zu wissen, dass sie so wirkt, ist schuld daran. Und ich kann diesen Satz so stehen lassen. Jemanden willentlich getötet zu haben, man weiß es und wusste es vielleicht nicht. Und deswegen ist es hier ein seelsorgerlicher Appell an alle, die zuhören, an alle, die hier sind, an alle, die es später hören. Nehmt es mit und denkt darüber nach und betet darüber, ob hier an dieser Stelle nicht doch ein Umdenken wichtig ist. Ich komme gleich zur Zusammenfassung und brauche an der Stelle wieder jetzt mal die Technik. Ich gucke mal, ob ich das jetzt selber hinbekomme oder, aber vielleicht besser, Johnny, wenn wir wieder so eine gedankliche Pause machen und wir mal einmal im Livestream unsere Mitarbeiter von der Technik sehen. Das sind nämlich die Leute, die alles im Lauf oder am Laufen halten. Danke. Johnny. Also kurze Zusammenfassung, wenn wir nun diese oben genannten Methoden vergleichen, sollten wir von der biblischen Ethik her, vielen Dank, sollten wir von der biblischen Ethik her ganz klar festhalten und definieren, wann entsteht menschliches Leben? Bei jeder Methode, wenn wir immer gucken wollen, was sagt die Bibel, müssen wir feststellen, wann entsteht menschliches Leben. Das müssten wir für uns und für die Menschen beantworten. Und die Bibel sagt es eindeutig, wir kommen gleich noch dazu. Ein sehr kleiner Blick in die Bibel, in die Biologie gibt uns einfache und unkomplizierte Erklärungen. Nicht also, wann beginnt Leben? Und ein Einblick in die Bibliologie erklärt es uns. Spermien haben nur die Potenz, eine reife Eizelle zu befruchten. Nur das. Sie setzen aber nicht aus sich heraus neues Leben in Gang. Niemals können Spermien von sich aus neues Leben in Gang setzen. Geht gar nicht biologisch. Hat Gott nie so vorgesehen. Von sich aus passiert da gar nichts. Eine Eizelle besitzt eine Menge an Architektur, eine unwahrscheinlich große Menge. Nur ohne Samen können sie von sich heraus kein Leben bilden. Nichts passiert mit einer Eizelle, wenn der Samen nicht da ist. Wenn die beiden aufeinander treffen und verschmelzen, ist ein Embryo entstanden und das Leben beginnt. Oder wollen wir das umdefinieren? Für mich ist es schwer, das umzudefinieren. Warum sollte ich? Also von der Biologie her ist doch ganz klar. Wenn die beiden zusammenkommen, dann entsteht etwas. Vorher nicht. Und wenn das entstanden ist, dann sprechen wir doch hier schon vom Leben. Warum müssen wir jetzt den Beginn klassifizieren, sagen, ein Mensch ist klein, noch nicht ein vollwertiger Mensch, ein bisschen größer ist er schon ein besserer Mensch, nicht ein Alter, das ist er schon noch ein besserer Mensch. Machen wir doch auch nicht. Ein Mensch ist ein Mensch. Ja? Also noch im Eileiter auf dem Weg zur Gebärmutter findet die Teilung und der Austausch der ganzen Bauinformationen statt. Noch im Eileiter befindet sich dieser Mensch, wird dort schon quasi komplett kreiert, gebildet. Geschlecht, Farbe etc. Alles passiert dort in den ersten Augenblicken des Weges, ca. 6 bis 8 Tage. Nach der Befruchtung wird die Gebärmutter erreicht und dort geschieht die Einnistung des Embryos, des bereits vollkommen kreierten kleinen Menschen. Das passiert bereits 6 bis 8 Tage später und wo der kleine Mensch bis zur Geburt vorbereitet und versorgt wird. Hier wird das Kind von der Mutter bereits durch die Nabelschnur ernährt und somit kann das Kind bis zur Geburt wachsen und zunehmen. Und im Psalm 51, Vers 7 steht Folgendes. Psalm 51, Vers 7. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Nein, da steht nicht eingenistet worden. Da steht empfangen. Sie hat mich in Sünde empfangen. Empfängnisverhütung. Dieses Wort empfangen wird ganz klar auf diese Verschmelzung zwischen Samen und Eizelle deklariert und beschrieben. Und hier können wir keine anderen Begrifflichkeiten wählen. Nicht nur die Biologie erklärt uns den Beginn und Anfang unseres Lebens, sondern die Bibel nennt den Anfang des menschlichen Lebens auch beim Empfangen, wenn also die Eizelle die Samenzelle empfängt. Soweit hier dazu. Und genau, was sagt also die Bibel zu den ausgewählten Verhütungsmethoden? An der Stelle vielleicht ganz kurz, wenn wir also Bücher stöbern und sagen, oh, ich will ein bisschen mehr lesen, dann habe ich so ein paar Exemplare mitgebracht. Ich werde das jetzt mal ganz kurz einbauen und werde dann nachher noch zum Abschluss führen, sodass wir in der gewünschten Zeit heute auch zum Schluss kommen. Michael Kotsch in der Medizinethik, Moderne Medizin und Ethik, beschreibt das im 2. Band, Seite 20 und 21, dort können wir es nochmal nachlesen. Dann gibt es aber eine ganze Reihe weitere gute Bücher und ich habe das auch in dem Skript aufgezeichnet, also wenn jemand mehr studieren will, zum Beispiel Ulrich Aibach, Gentechnik und Embryonforschung. Er geht ganz, ganz, ganz klar auf diese Problematiken ein und beschreibt das sehr, sehr, sehr gut und sagt, was ist das ethische Problem? Wie alle anderen Bücher, so auch diese, sind immer anhand der Bibel zu lesen. Jedes Buch oder jeder Autor hat seine Schwerpunkte, seine Vorlieben, sein Verständnis. Deswegen, auch ich lese alle Bücher immer skeptisch, grundsätzlich und prüfe sie immer an der Heiligen Schrift. Und wenn der Autor noch so gut ist, aber irgendwelche Ansätze von Fragwürdigkeit, dann sage ich, gut, an dieser Stelle kann ich nicht ganz mitziehen, aber wir lesen weiter. Und so können wir diese Bücher immer wieder studieren. Wenn es um die Grundsätze geht, was ich letzten Mittwoch gesprochen habe, da waren die Fundamente, die Grundfragen der Ehe, die Sexualethik. Da gibt es von Christopher Huang ein wunderbares Buch, Heilige Sexualität. Hier geht er unter anderem auch auf die biblische Sexualität und benennt sie heilige Sexualität und geht auf das Thema Heterosexualität, Bisexualität und Homosexualität, diese ganzen Sachen und benennt und kommt zu einem Nenner und sagt, was sagt eigentlich die Bibel über Sexualität? Und wenn wir ehrlich sind, ist es doch gut, das auch mal zu wissen. Was sagt denn die Bibel darüber? Und auch hier eine ganz, ganz, ganz gute Lektüre. Wenn wir einen Mediziner fragen und einen Frauenarzt, dann würde ich dieses Büchlein empfehlen. Erich Herrmann ist ein Christ, ein Frauenarzt, ein Mediziner und der beschreibt und nennt einen Titel, wenn die Wiege leer bleibt. Und geht auf die Thematik ein, der künstlichen Befruchtung, die Problematik darin, die ethischen Herausforderungen und nimmt Ehepaare mit und sagt, ich möchte euch helfen. Eine gute Adresse, wo wir hier nachlesen können. Eins davon kann ich sogar auch ausleihen. Und ich habe zwei, das sind nämlich vergriffen. Manche gute Bücher sind vergriffen. Und ich suche so lange, bis ich dann die ganzen Märkte abklappere. Und zwei habe ich ergattern können. Und eins kann ich sehr gerne ausleihen. Oder Wolfgang Huber, Der gemachte Mensch, christlicher Glauben und Bioethik, geht auch auf diese Thematik ein. Und das letzte Buch, was immer wieder auch für viele Studenten Pflicht ist, das ist die Ethik im Judentum. Ethik im Judentum bezeichnet und geht hier auch auf einige Themen ein, wie die die künstliche Befruchtung und diese In-vitro-Fertilisation, jetzt habe ich es, und beschreibt das nur, wir müssen aufpassen, wenn es um die jüdische Ethik geht und wenn wir das studieren, dann müssen wir wissen, nicht alle Juden sind wiedergeborene Christen. Ja, die Mehrheit nicht. Aber trotzdem ganz interessant, denn die Juden sind uns im Einigen voraus. Und ihre Ethik ist im großen Ganzen sehr ähnlich unserer biblischen Ethik. Und ganz interessant, wie sie auch an ganz viele Fragen herangehen. So jetzt also kurzer Exkurs in die Bücherwelt, aber da gibt es sicherlich noch ganz viel mehr. Wir haben also noch ein paar Minuten. Wenn wir noch ein paar Minuten durchziehen, dann sind wir heute auch wieder gut vorangekommen. Wir sind ja ein paar Minuten später gestartet. Ich werde mich jetzt beeilen, kann aber auch früher schließen, gar kein Problem, sodass wir dann nächstes Mal abschließen. Auch das ist, ich gucke mal gleich, wie die Aufnahmefähigkeit, nicht, ich lese es bei euch ab, nicht, wenn dann die Augen zugehen, dann mache ich einfach Schluss. Nicht. Okay, also, was sagt die biblische Ethik zu den drei ausgewählten Verhütungsmethoden? Haben wir ja untersucht, wir haben es auch immer wieder, auch habt ihr herausgehört, was ich davon halte oder was ich von der biblischen Ethik davon halten kann. Beim Verzicht auf den Beischlaf in den fruchtbaren Tagen der Frau ist die Geburtenkontrolle nicht einem verhütenden Charakter gleichzustellen oder gleichzusetzen, sondern vorbeugend und hat einen planbaren Verzichtcharakter. Was mit Absprache und Gebet beider Ehepartner durchaus ein Weg sein kann, durchaus kann das ein Weg sein, hier eine Verhütung, wenn man es denn mit dem Wort überhaupt nennen darf, zu leben. In den unfruchtbaren Tagen geht der Samen zwar verloren, was man nicht verhindern kann, und weil Gott unfruchtbare Tage geschaffen hat bei einer Frau, kann infolgedessen der Verlust des Samens hier auch nicht als Sünde bezeichnet werden. Deswegen müssen wir hier einfach das so stehen lassen, dass es offensichtlich und wahrscheinlich der Verständnis halber auch so sein kann und viel anders zu drehen und zu wimmeln können wir das nicht, auch wenn es vielleicht einige anders gelernt haben, einige vielleicht anders verstehen, einige vielleicht auch mir sagen würden, Jakob, ich habe nie gedacht, dass du so denkst, nicht wie auch immer das ist, aber ich kann es auch nicht anders darstellen, als ich es aus der Schrift lese. Und so verstehe ich das an dieser Stelle. Dann durch das Kondom, auch das haben wir uns ja angeguckt. Ich mache jetzt ein Fazit zu diesen drei Aspekten oder drei Verhütungsmethoden. Also durch das Kondom soll der Same zurückgehalten werden, um keine Berührung mit der Eizelle zu bekommen. Und somit soll auch kein Eingriff auf das schon entstandene Leben vorgenommen werden. Hierbei geht der Samen ebenfalls verloren. Diese Methode ist aber nach Angabe einiger Experten nicht sicher. Nicht untersagen sehr viele Experten oder Ärzte, das ist nicht sicher. Durch falsche Handhabung oder einem Defekt kann es zu Schwangerschaften kommen. Und dann muss man damit leben. Und hoffentlich will man damit dann auch leben. Das Kondom kann aber auch aus egoistischen Gründen eingesetzt werden. Weil das Paar zum Beispiel zwar heiratet und das sexuelle Leben genießen will, aber das biblische Ziel der Fortpflanzung nicht akzeptiert, beziehungsweise erst das eigene private Leben bevorzugt und genießen will, bevor sie sich auf Kinder einlassen. Hier muss ich das ganz, ganz liebevoll und nett sagen. Es gibt durchaus berechtigte Zeiten, wo das Paar für sich leben darf. Aber das muss mit Gott ganz klar in Abstimmung sein. Nicht aus egoistischen Gründen. Wenn man das auch dem Herrn sagt und sagt, es ist gut, nicht, wir würden uns so freuen, füreinander zu leben. Das ist doch gut, wir wollen das. Dann sagt es doch Gott. Aber die Einsetzung von Kondomen aus egoistischen Gründen, da müssen wir eher unsere Herzenseinstellung überprüfen. Also in diesem Fall ist nicht das Kondom und die damit verbundene Verhütung das Problem, sondern die Einstellung des Paares, also dieses Paares. In diesem Fall ist das egoistisch und nicht biblisch, wenn man das aus diesem Grund einsetzt. Wenn man aus gesundheitlichen und familiären Gründen durch Verzicht, ernsten Gebet und zusätzlich dem Kondom verhüten muss, so soll das Paar im Gebet auch diesen Weg in Erwägung ziehen können. Dann muss das eben mit Gebet gemacht werden. Es gibt viele Gründe. Es gibt ernsthafte Krebserkrankungen bei Männern. Es gibt ernsthafte kranke Veränderung des Samens. Es gibt viele Dinge. Ja, wir können das alles Gott abgeben, das müssen wir auch. Aber das Paar muss und darf mit Gott diese Abmachung treffen. Und ich kann das nicht für den anderen machen. Das muss dieses Paar mit Gott in Ernsthaftigkeit und in ganz offener Art mit Gott besprechen. Es sollte diesen Weg aber auch auf keinen Fall aus egoistischen Gründen gehen. Das habe ich so oft gesagt, jetzt ist es, glaube ich, auch sitzt schon mittlerweile. Und das Gewissen des Paars ist hierbei sehr, sehr wichtig. Niemals dürfen wir einem Paar aufzwingen, dass es das tun muss. Nein, 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 nein. Wenn jemand sagt, das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, dann ist es so. Und dann ist das für dich auch Sünde. Das sagt nämlich die Bibel so. Ja, wenn ich das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren kann, ist für mich Sünde. Also dann müssen wir beten, müssen wir ringen, müssen wir vielleicht mit einem Seelsorger darüber sprechen. Was ist unsere Not? Niemand der beiden Ehepartner soll hier überfordert werden. Für den einen ist es vielleicht okay, für den anderen nicht. Redet darüber, spricht darüber, betet dafür. Am Ende entscheidet sowieso der Herr, ob eine Frau schwanger wird oder nicht, ob mit Verhütung, Verzicht oder nicht. Und hier ist das Gebet das wichtigste Mittel zum Erfolg. Und dann als letztes oder weitere die Hormonspirale. Hormonspirale dagegen verändert die Schleimhaut, wo sich das eventuell schon entstandene Leben nicht einnisten kann. Und dadurch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dadurch verhungert oder abstirbt, sehr, sehr, sehr hoch. Das ist die Hormonspirale. Die Bibel sagt klar, wir sollen nicht töten. Und deswegen ist hier ein biblischer Fazit, oder das Fazit ist hier ganz eindeutig, von der biblischen Ethik ist die Hormonspirale nicht vertretbar. Also ich sehe, dass es zur Abtötung kommen kann. Und allein das wäre für mich Grund genug, zu sagen, das kommt nicht in Frage, weil es die tötende Wirkung haben kann. Und das Gleiche auch bei der Pille, ich wiederhole das nicht nochmal, haben wir gerade alles durchgearbeitet. Auch dort das Fazit der biblischen Ethik, nicht ganz klar ist belegbar, dass die Antibabypille kann abtöten. Sie kann. Sie kann auch verhindern. Sie kann auch einen Eisprung verhindern, tatsächlich. Das kann es passieren. Dann kommt es gar nicht zur Befruchtung. Aber was ist, wenn nicht? Und das wissen wir nicht. Und wir können auch nicht in den Mutterleib hineingucken, ob das passiert. Und weil es die Möglichkeit gibt, dass die Befruchtung doch stattfindet, deswegen kann es zu stillen Abtreibungen kommen. Und deswegen ist es ethisch an der Stelle nicht vertretbar. Und ganz klar sagt das Gebot uns in 2. Mose 20, Vers 13, du sollst nicht töten. Die biblische Ethik spricht sich hier ganz klar aus und sagt nein. Fazit zur Verhütung: Alles, was tötet, ist aus biblischer Sicht Sünde und sollte von Christen gemieden werden. Das ist also das Fazit auf einem Satz zusammengefasst. Auch alles, was zur Abtötung nach einer Empfängnis führt oder was dazu führen könnte, ist ebenfalls abtötend und soll vermieden werden. Wenn wir Methoden anwenden, die gar nicht zum Empfängnis führen oder zur Empfängnis und somit nicht abtöten, können wir von der biblischen Ethik dort auch nicht eindeutig entgegensprechen. Wenn es nicht zur Empfängnis kommt bei einer Methode, die wir einsetzen, dann können wir nicht glasklar sagen, die Bibel sagt was dagegen, weil es kommt ja nicht zu Befruchtung. Und auch da müssen wir einfach ehrlich und offen sagen und sagen, die Bibel sagt es nicht als Sünde. Ja, wenn es nicht zur Befruchtung kommt. Aber wie oben bereits angeführt, wenn es aus falschen Motiven entspringt, dann ist es natürlich, dann sind die Motive nicht lauter und nicht sauber und dann sind die Motive sündhaft. Genesis 1, 28 sagt es: Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Wie wunderbar ist das. Gott möchte, dass wir uns vermehren und dass wir die Erde besetzen, also immer wieder und immer wieder mehr und mehr Kinder geboren werden. Ein Ehepaar, das Kinder bekommen kann, soll diese auch bitte bekommen und darüber dankbar sein. Sie sollen die Kinder erziehen, wie Gott es angeordnet hat und sollen so das Gebot Gottes bitte erfüllen. Möge Gott uns da Weisheit geben, diesen Bereich des Lebens sorgfältig zu betrachten. Ja, und was ist, wenn die Wiege leer bleibt? Was ist, wenn unser Problem überhaupt nicht die Verhütung ist? Was ist, wenn ich alles dafür tue, damit ich Kinder bekomme, aber es klappt nicht? Es wird einfach nicht. Und diese Frage, die schwebt immer wieder mit einher. Und wir merken, ich habe das nicht so stark getrennt, nicht so eins von dem anderen. Was ist also, wenn dieser Wunsch, der jetzt auf dem Bild zu sehen ist, wenn etwas entstehen soll, aber es passiert nicht, dann gibt es ein schwerwiegendes seelsorgerliches Nein, das ist kein Problem. Es ist eine Situation, die bewältigt werden muss. Und da müssen wir nicht alleine bleiben. Das Thema ist ein wichtiges Thema, das viele Christen in der heutigen Zeit wirklich bewegt. Was mache ich? Nehme ich die Angebote an? Entscheide ich mich für eine künstliche Befruchtung oder nicht? Und wenn das so ist, wie auch immer, also das werden wir dann später besprechen. Ich baue das hier nur kurz ein und zeige, dass wir sprechen zwar viel über Verhütungsmethoden, aber wir haben eine ganz große Anzahl von Menschen, die sich überhaupt nicht verhüten, die denken gar nicht dran. Sie wollen Kinder, aber sie bekommen keine. Sie ringen und beten, aber sie haben diese noch nicht. Noch nicht. Ja, Gott kann Wunder schenken und das Thema der künstlichen Befruchtung ist mindestens genauso spannend wie wichtig und von der biblischen Ethik her auch enorm entscheidend. Und wir werden dort eintauchen und sehen, und dazu kommt noch ein Thema, nicht die Voruntersuchung bei der Annahme, dass ein behindertes Kind zur Welt kommen könnte. Und das, dazu sind hier diese Bilder, das ist zwar die pränatale Diagnostik aus biblischer Sicht. Und ja, wir merken, die Zeit, die fliegt. Ich hätte hier noch so anderthalb Seiten, die ich heute schaffen müsste. Die 10 Minuten, die fehlen mir heute. Bei dieser Frage, die sich hier stellt, wollen wir dieses Kind annehmen? Das schiebe ich jetzt mal ein und erkläre uns aber nicht heute, sondern nächstes Mal, was beinhaltet die pränatale Diagnostik? Eltern, die schwanger werden, also Mütter, die schwanger werden, müssen sich die Frage stellen, weil der Arzt es denen sagt und sagt, wollen wir ihr Baby untersuchen? Und ja, warum nicht? Aber was passiert, wenn das Baby untersucht wird und der Arzt stellt fest, oh, das ist aber, da fehlen aber so bestimmte Chromosomen. Da ist eine Fehlbildung. Vielleicht ist das ein behindertes Kind. Was machen wir dann? Wir sprechen jetzt nicht von der Präimplantatsdiagnostik, das heißt, bei der künstlichen Befruchtung werden die Embryos auch im Reagenzglas untersucht. Und manche gehen sogar so weit, Das werden wir alles gar nicht besprechen können. Da brauchen wir einen Monat von Ethikunterricht. Die gehen sogar so weit und sagen, die Jungs sollen geboren werden, die Mädchen nicht. Die sollen bestimmte Augenfarben haben oder nicht. Präimplantatsdiagnostik. Die werden also, diese kleinen Zellen, die werden untersucht, diese kleinen Menschen werden untersucht auf ihre Gene und da werden bestimmte Gene verändert oder bestimmte Reihen und es geht sogar noch weiter. Nicht? Welche Väter sollen diese Eizellen bekommen? Da wird rausgesucht und vieles ist verboten, auch in Deutschland, aber Menschen kennen dort fast gar keine Grenzen mehr. Und wir merken, dass diese Thematiken für uns unwahrscheinlich wichtig sind. Wir müssen die kennen. Bei dieser Stelle und wenn wir nächstes Mal uns darüber unterhalten, wie läuft so eine pränatale Diagnostik, wie läuft sie ab, dann werden wir das nächstes Mal nur kurz anreißen. Aber hier sehen wir schon, und somit muss es auch fast reichen, denn wir wollen ja die künstliche Befruchtung ganz, ganz viel eingehen, aber hier auch. Wenn also die Schwangerschaft passiert ist, dann können die Eltern sich eigentlich nur entscheiden, nein, ich lasse es nicht untersuchen und es kommt bis zur Geburt, nicht? Das sehen wir an dem langen Pfeil. Oder die Eltern können sagen, ja, ich entscheide mich für eine pränatale Diagnostik. Dann ist ein erster Ultraschall und dann ist es aber noch nicht zu Ende. Und dann sagt der Arzt, okay, das ist ja auch nicht verkehrt, wenn ein Baby untersucht wird, nicht, ob alles in Ordnung ist und so weiter und so weiter. Aber wir müssen wissen, wie gehen wir damit um. Wenn der Arzt dann aber was feststellt, dann geht es weiter in andere Untersuchungen. Da werden Sachen entnommen bei dem kleinen Baby. Und wenn der Arzt sich ziemlich sicher ist, dass es ein behindertes Kind ist, dann wird dort am Ende dann eine Frage gestellt, ob dann ein Schwangerschaftsabbruch stattfinden soll. Und wir müssen uns als von der biblischen Ethik immer die Frage stellen, wenn ich anfange, eine Pränataluntersuchung zu genehmigen, da muss ich wissen, bis zu welchem Grad gehe ich mit und ab wo will ich gar nichts mehr wissen als Christ. Und die biblische Ethik, die ist dort fest, die ist dort stabil. Daher ist auch diese Sache eine sehr, sehr wichtige Sache. Somit haben wir einen kurzen Einblick darauf bekommen und nächstes Mal werden wir also hier nur quasi die Wiederholung kurz machen, was Pränataldiagnostik bedeutet, was das für uns als Christen bedeutet. Und dann gehen wir ganz gleich sofort weiter, wenn der Kinderwunsch ausbleibt, dann nur noch künstliche Befruchtung. Und mit dieser Frage werden wir dann nächstes Mal weitermachen und werden dann nächsten Mittwoch abschließen. Und lasst uns hoffen und beten, dass die Technik gut funktioniert, dass wir zeitig starten können und dass wir dort ohne Hektik und Stress den letzten Kurs auch gemeinsam schaffen. Ja, an der Stelle möchte ich mich bei all denen bedanken, die so tapfer durchgehalten haben. Es war viel Theorie, es war viel Wissen und das ist auch gut so. Wir dürfen das ja auch, wir dürfen ja lernen und studieren. Und wir wollen beten, dass der Herr uns segnet im Verständnis, so wie wir anfangs diese Stellen gelesen haben. Möge mein Nachsinnen Gott wohlgefällig sein, also ihm gefallen. Und das soll unser Ziel sein. Unser Nachdenken, unser Studieren soll Gott gefallen. Möge Gott uns segnen. Gerne würde ich mit uns noch beten und dann schließen wir das für heute ab. Unser Vater im Himmel, wir merken, wie viele Sachen und Dinge und Neuigkeiten vielleicht sogar für den einen oder den anderen auf uns einprasseln. Wie wir Sachen begreifen. Auf einmal wird uns das so bewusst, was in unserer Welt passiert. Und wir müssen lernen, damit umzugehen. Unser Gebet ist zu dir, himmlischer Vater, dass du uns mit Aufrichtigkeit segnest. Wenn es darum geht, dass wir eine bestimmte Geburtenkontrolle leben müssen oder wollen oder es nicht anders geht und eine Empfängnisverhütung stattfinden muss, dann bitte ich dich, Herr, für die Christen, die zuhören, dass du ihnen Weisheit gibst und eine innige Beziehung mit dir, Jesus. Du wirst sie immer richtig führen. Auch wenn meine Worte und die Worte aller Lehrer es nicht gut genug beschreiben können, du kannst es. Und so bitten wir dich, Herr Jesus, dass du kein falsches Verstehen zulässt aus diesen Seminaren, dass die Menschen wirklich verstehen, wie ich es gemeint habe. Und ich bitte dich einfach, dass du wirklich Gnade schenkst, dass die Offenheit da ist, dein Wort zu studieren und die Aufrichtigkeit einer biblischen Ethik wirklich akzeptieren zu wollen. Wir bitten dich, Herr, um deinen Segen. Entlass uns jetzt mit deinem Frieden und möge alles dir wohlgefällig gewesen sein, Herr. In Jesu Namen. Amen.